Letzte eineinhalb Woche schon ein Rollercoaster. Neue Rolle, Trainer in stärkste Liga der Welt. Habe ich nicht gedacht, vor 10 Monaten. Erstmal zu meiner Mutter angerufen. Sie hat ein bisschen Stress bekommen. Aber mein Vater hat einfach zu mir gesagt, einfach Brust raus und du schaffst das. Wir sind einfach wie jetzt, wie ein Mann, alle zusammen.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Die Hoffnung siegt. Klingt es nicht romantisch, Tom?
Ja, das kannst du besser.
Noch besser?
Ja, sicher.
Okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hätte jetzt auch gepasst, aber klang mir zu abgedroschen.
Genau, das klingt sehr abgedroschen, wollte ich auch gerade sagen. Genau diese Vokabel wollte ich verwenden. Versuch nochmal.
Die Hoffnung lebt weiter.
Nee, ich glaube, mit Hoffnung müssen wir was anderes machen.
Okay, wir versuchen was anderes. Und sagen erstmal Hallo zum BHC-Podcast, die Löwenzeit. Thomas vom Rademacher, mein Name ist Thorsten Kabitz und wir haben einen Mann bei uns stehen, der das letzte Mal im Juni voriges Jahr bei uns stand, vor seinem letzten Spiel als Profi, als aktiver Profi und wo wir noch drüber gewitzelt haben, in welcher Rolle wir ihn in Zukunft mal hier im Podcast haben könnten, dass er knapp 11 Monate später als Interims-Headcoach des BHC hier sitzt, hätten wir nicht gedacht. Arno Thorgunnarsson, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke.
Du hast es vielleicht bis zum 16. April auch nicht gedacht. Wir werden gleich über dein neues, verändertes Leben mit dem neuen Trainerteam reden und natürlich zurückblicken auf einen Sieg, der wieder ein bisschen Hoffnung gibt bei den BHC-Fans, das 28-25, das wichtige 28-25 gestern gegen Erlangen.
Es war super spannend, war kaum Langeweile. Ich habe erst gedacht, naja, heute machen sie wieder die Fehler, die sie sonst immer machen, verwerfen die Bälle. Aber dann haben sie doch sich, ich sag mal, an den Popo gepackt und haben gesagt, jetzt aber rein damit.
Die haben wirklich gekämpft, die haben nicht aufgegeben. Ganz klasse, ich bin heute sehr begeistert.
Tolles Spiel, super Spannung, tolles Publikum.
Großartig. Sehr laut, aber wir hatten großen Spaß.
Super fand ich. Sie haben ein bisschen gekämpft und die Nummer 15, der 18, der war natürlich super gut. Der hat ja die Tore geworfen. Andere können das nicht so gut, aber ich hoffe, das wird noch.
Ganz banale Frage. Wie geht's dir, Arno?
Mir geht's gut. Schlecht geschlafen, aber wirklich froh, dass wir gestern 2 Punkte geholt haben.
Aber das heißt, es war nicht der Sieg, der dich schlaflos gemacht hat, oder?
Nein, einfach nur das Spiel nochmal geguckt und dann war ich einfach spät ins Bett.
Das ist einfach eine Akribie als Trainer. Ne? Er lernt jetzt das Trainerleben erst richtig kennen. Da geht die Arbeit nach dem Spiel noch weiter.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, wie hat sich so dein Leben, dein Alltag jetzt verändert in den letzten knapp 2 Wochen?
Nicht so viel. Natürlich ein bisschen mehr Taktik zu schneiden. Jetzt bin ich gar nichts mit dem Jugend. So abends bin ich dann mehr zu Hause und das findet meine Frau sehr gut. Aber ja, so ein bisschen mehr Taktik zu denken und organisieren und sowas.
Gemeinsam, ja, im Team mit Markus Pütz, mit den anderen, die mit dabei sind, Fabian Gutbrot, der ja auch unterstützen soll. Wir wollen es bringen, ich werde dich mit Sicherheit jetzt nicht nach irgendwelchen Vergleichen großartig fragen, aber einfach mal gefragt, wann habt ihr tatsächlich davon erfahren, dass ihr drei das jetzt machen sollt?
Ja, das war Dienstag für eineinhalb Woche. So war das entscheidend. Ich finde das überragend, dass Markus Pütz auch dabei ist. Er ist ein unglaublicher Mensch. Erstmal ist er ja für die Jungs auch wichtig, für mich auch wichtig und für BHC auch sehr wichtig. Er macht das sehr gut mit dem Abwehrpaket, mit den Torhütern. Und wir haben die Rollen schon ein bisschen verändern. Er macht mehr Abwehr, ich mache mehr Angriff. Und Zusammenarbeit mit ihm hat das in letzter eineinhalb Woche sehr gut geklappt. Und ja, wir kennen uns 6, 7 Jahren und wir verstehen uns sehr gut.
Markus ist doch quasi aus dem Flieger ausgestiegen und direkt zum BHC-Trainer gemacht worden, ne? So ähnlich war es doch.
Ja, so 5 Tage später war er schon BHC-Trainer.
Ja. Ja, er war, glaube ich, zwei Monate fast in Australien unterwegs, ne, mit der Familie. Und kam zurück und dann kam die Anfrage, ach, möchtest du hier nicht, gab mal eben Bundesliga-Trainer machen. Na gut, so eine Art muss es gewesen sein. So ähnlich stelle ich es mir vor.
Jetzt wissen wir auch, Tom, warum man so lange gewartet hat.
Ja, offensichtlich.
Es man ist musste warten, bis Markus Pütz wieder da ist.
Ja.
Nein, gab es die Frage ja oder nein oder war klar, machen?
Ich hatte nicht so viel Zeit zu denken. Ja, ich bin hier 12 Jahre und wenn das Frage kam am Dienstag, dann hatte ich maximal 15 Minuten zu denken. Und ja, ich wollte unbedingt, dass Markus Pütz mit mir das macht und Fabian Gutbrot auf jeden Fall.
Ich hatte tatsächlich an dem Dienstagmorgen noch mit Jamal Naji telefoniert. Da stand das auf jeden Fall jetzt noch nicht, also zumindest hätte er sehr gut geschauspielert, wenn das schon zur Debatte gestanden hätte in der Sekunde aus seiner Perspektive. Wie war denn der Ablauf über den Tag? Also wann hast du das denn genau erfahren von diesem Plan?
13.30 Uhr.
Okay.
So, ja. Ja. Aber wie ich sage, ich möchte nicht über sowas sprechen. Ich möchte nur vorne gucken und was wir haben jetzt letzte eineinhalbe Woche gemacht, ist natürlich schön. 4 Punkte geholt und jetzt denken wir nur über das Spiel gegen Hamburg.
Aber du kannst doch trotzdem drüber sprechen, wie das dann war. Also du hast dann 13.30 quasi mehr oder weniger zugesagt, okay, machen wir. Und dann ist dann Hektik ausgebrochen, musstest du dann einen Trainingsplan machen. Wie war dann der Ablauf in den nächsten 24 Stunden für dich?
Das war nicht so schwer. Wir hatten sowieso Trainingsplan. Das war 3 Tage vor dem Spiel gegen Balingen. So, natürlich mussten wir die Video zusammen machen vor dem Spiel gegen Balingen. Hatten wir wenig Zeit, aber haben wir geschafft. Haben dann Video im Hotel geguckt. Das machen wir eigentlich nie. Einfach immer 2 Tage vor dem Spiel und 1 Tag vor dem Spiel. Ja, da mussten wir im Hotel das Video gucken. Das hat funktioniert und letzte eineinhalbe Woche schon ein Rollercoaster natürlich für mich. Neue Rolle. Und ja, natürlich Trainer in der stärksten Liga der Welt, habe ich nicht gedacht, vor 10 Monaten zu werden.
Machst du alles intuitiv? Hast du nochmal in dein Trainerhandbuch aus der Ausbildung geschaut oder machst du jetzt einfach?
Ja, natürlich habe ich lange Handball gespielt, verschiedene Trainer gehabt. Ich denke, das ist gut, dass man zurückdenkt, welche Trainer hatte was kann man mitnehmen. Und das habe ich schon 2-3 Tage überlegt, was soll ich jetzt machen. Aber im Endeffekt sind die alle Profis, die sind wirklich gute Handballer und die können schon Handball spielen.
Was würdest du sagen, wer hat dich als Trainer am meisten geprägt? Also wer war für dich als Spieler der prägendste Trainer?
Das ist nicht schwer zu sagen. 10 Jahre mit Sebastian Hinze zusammengearbeitet. Mhm. Ja, das ist natürlich 10 schöne Jahre hier mit ihm und natürlich mit BHC. Und ja, natürlich ist Sebastian Hinze, muss ich sagen, ja.
Also bleibt das auch nicht aus, dass man so ein bisschen, dass du dir auch ein paar Sachen da abgeguckt hast als Spieler, die man dann auch als Trainer quasi für sich verwendet? Ideen?
Ja, nicht nur von ihm, auch von anderen Trainern, zum Beispiel Trainer von Nationalmannschaft, Jugendtrainer, auch wenn ich in Jugend war. Ja, ich denke, das ist normal als Trainer, dass du zurückdenkst, okay, was hat funktioniert? Jetzt letzte eineinhalb Woche hat das funktioniert und ich schau mal, was passiert nächste Woche.
Was war denn? Also, wir hatten im Vorfeld schon gesprochen, da haben wir schon gesagt, das ist jetzt keine Magie, die ihr in den letzten 2 Spielen erzeugt habt. Aber ihr habt ja, also auf jeden Fall ja logischerweise für den Umschwung gesorgt, was man ja schon an den Ergebnissen sieht, 2 Siege. Was ist denn jetzt für dich das Entscheidende? Warum habt ihr denn diese Spiele gewonnen? Was ist denn jetzt anders? Ist es mehr Energie? Du hast mal gesagt, die Energie im Training sei unglaublich. Hast schon nach der ersten Einheit, glaube ich, gesagt. Ist es das? Was ist es aus deiner Sicht?
Ich denke, das ist viele Sachen. Wie du sagst, mit dem Energie im Training, diese Bock auf Handball zu haben. Als Spieler, wenn du natürlich in so einer Liga wie Bundesliga ist, dann ist das nicht nur über die taktische Sachen. Das ist auch, wie du dich als Spieler fühlst. Mental, Tempospiel, Abwehr, Zusammenarbeit mit dem Torhütern. Das ist so viele Sachen und ja, ich habe erste und zweite Training gemerkt vor dem Spiel gegen Balingen. Diese Energielevel im Training war schon wirklich hoch. Und ich denke, im Bus zum Halle in Balingen habe ich schon gemerkt, das wird schon was. Und das ist als Trainer oder als Spieler, ist das schön dieses Gefühl zu kriegen. Und dann weiß man, was passiert kann.
Und das war dann auch für dich begeisternd, ja, wie die Mannschaft quasi, ja, kann man sagen, füreinander gekämpft hat? Oder was war für dich das absolut Begeisterndste in Barling?
In meinem Kopf ist zwei Szenen eigentlich. Das ist diese Abpraller von Noah Baier, wenn er hat sich in den Boden geschmissen. Und das Zurücklauf von Yannick Fratz, wenn er Ball geklaut hat. Und das ist das. Wenn ich selber Spieler war, dann habe ich das immer schön gefühlt, wenn sowas funktioniert hat. Und wenn ich das als Trainer gesehen habe, dann war ich so, wow, das ist schon, da kämpfen wir.
Die Bayer-Szene habe ich, glaube ich, nur so dunkel vor Augen. Das war so auch in der Höhe der Mittellinie ungefähr, wo er nach dem Ball springt, ne? Aber Yannick Fratz prellt dem Gegenspieler im Gegenstoß quasi den Ball weg. Das hatte schon Seltenheitswert und pusht natürlich unheimlich, ne?
Ja,
also die Mannschaft dann in dem Moment, ja.
Ja, das gibt uns mehr Energie, wenn sowas passiert, auf jeden Fall.
Ich gebe die Frage, die Arno gerade bekommen hat, mal an Tom zurück, der du ja nun auch die schwierigen, wie auch jetzt die besseren Situationen hautnah meistens miterlebt hast. Wo machst du für dich den Unterschied aus? Gut, gestern, jetzt im Erlangen-Spiel, hat man ein bisschen natürlich auch profitiert von einer zumindest wieder etwas verbesserten personellen Auswahl. Aber wo hast du in den letzten zwei Spielen den Change, den Wechsel gesehen?
Ja, es ist wirklich am Ende des Tages Vereinfachung, finde ich. Also wenn man den Vergleich jetzt, auf den du auch anspielst, einfach mal nimmt, man kann nicht sagen, dass Jamal Naji keine Ahnung von Handball hatte oder so. Das ist ein absoluter Handballfachmann. Aber ich glaube, es hat einfach jetzt speziell am Ende im letzten halben Jahr irgendwie nicht mehr gepasst. Es war dann zu taktisch geprägt in einer Mannschaft, die irgendwie mehr über den Fight in der Abwehr kommt, ne? Und dann halt auch aus diesen Ballgewinnen in der Abwehr oder die Erfolge in der Abwehr eine gewisse Leichtigkeit im Angriff bezieht, wenn man denn den Positionsangriff überhaupt braucht. Und man das Hauptziel ist natürlich dann irgendwie Gegenstöße zu bekommen. Und das sind alles Dinge, da ist es halt nicht ganz so viel Taktik, da ist es mehr so, und wir wollen unbedingt den Ball gewinnen. Wir trauen uns das jetzt zu, wir halten jetzt den Gegner auf, ne? Und wenn das dann eben auch gelingt, dann kriegt man halt ein besseres Gefühl. Und das war eben, ja, das war jetzt in der Saison mit ausgeklammert, die beiden Spiele jetzt zuletzt, war das ja wirklich oft nicht der Fall. Man hat einfach sehr, sehr viele Gegentore kassiert und konnte sich einfach nicht besonders gut auf die Abwehr verlassen, auf diese Stabilität. Also das Abwehr-Tote-Paket hat oft nicht besonders gut funktioniert. Und das zeigen ja jetzt schon, dieses kleine Sample zeigt es ja jetzt. Früher war immer dieser Zielwert, 25 Gegentore kassieren wir oder weniger, dann haben wir eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und diese 25 Gegentore hatte der BRC in den ersten, 27 oder 28 Saisonspielen hatte der BRC es kein einziges Mal diese Saison, und jetzt sind es zweimal hintereinander, ne? Und irgendwie, was mir dann halt aufgefallen ist gestern, das ist ja ein Spiel, das musst du ja nicht gewinnen, auch wenn es so dann eben geführt wurde, ist das ja kein Spiel, wo du sagst, boah, die waren viel besser und das war ein ganz klarer Sieg. Das fand ich jetzt gar nicht, sondern es ist die ganze Zeit eben so ein Kampf, und dann hat man eben auch ein bisschen Spielglück dabei. Dann nagelt der, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hatte zum 22-22 für Erlangen ausgleichen können, in einer Phase, wo man eigentlich schon am Drücker war, das Spiel für sich zu entscheiden, hätte Erlangen wieder ausgleichen können, und dann haut er den eben an die Latte. Das ist ja auch ein bisschen Glück. Vielleicht war Peter Johannes und auch noch so ganz leicht dran, ich weiß es nicht ganz genau, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen Glück, auch wenn man 7 Meter hält. Das ist alles irgendwie auch ein bisschen Glück dabei, ne? Aber, ja, er zwingt es halt irgendwie. Und, gewinnt dann halt auch dieses Spiel. Und ja, von daher, das ist das, was mich begeistert. Irgendwie dieses, jetzt werfen wir wirklich alles rein. Also in der Abwehr wirklich keine Gefangenen. Wenn der eine schlechte Position hat, kommt der andere noch dazwischen. Also da ist wirklich, also es ist Wille und Kampf pur. Und ja, so einfach das klingt, so einfach ist es dann irgendwie auch. Also es ist ja kein bezaubernder Handball, der gespielt wird. Aber das muss es auch nicht sein als BRC, finde ich.
Aber ich bin dir, Arno, schon mal dankbar. Es war schon sehr deprimiert, mit Tom zu sprechen die letzten Wochen, ne? Also es war schon, er hat schon sehr mitgelitten unter den Ergebnissen. Ihn heute wieder lachen zu sehen, macht mein Herz etwas leichter.
Das freut mich.
Dein Verdienst. Apropos Herz, in der letzten Folge, im letzten Jahr, haben wir darüber gesprochen, ja auch dein letztes Spiel, wie auch Teile deiner Familie das mitverfolgt haben. Wie ist das jetzt daheim angekommen, dass du jetzt da auf einmal als Head Coach in der Bundesliga an der Seitenlinie stehst? Was haben die gesagt?
Ja, ich habe erstmal zu meiner Mutter angerufen. Sie war hatte ein bisschen Stress bekommen. Aber mein Vater war früher ein Trainer in Island. Hat er einfach zu mir gesagt, einfach Brust raus und du schaffst das. Dann war das erledigt.
Ja, inwiefern hat die Mutter denn Stress bekommen?
Ich weiß nicht, Muttern sind immer so für die...
Hallo, das kannst du doch nicht machen.
Nein, das hat sie nicht gesagt, aber das ist einfach Muttern.
Ich meine, du hast ja nun alle Trainerlizenzen gemacht während deiner Spielerkarriere. Bist du schon Master Coach geworden? Das ist ja auch, ja, als Spieler doch eher selten. Machen wenige, ne? Während der aktiven Laufbahn.
Ja, das stimmt. Wir hatten schon Chance in Island bekommen, das zu machen, die Spieler, die ja A-Lizenz gemacht haben. Und dann hat der Islandische Handballverbund uns gefragt, die Spieler, die lange mit der Nationalmannschaft gespielt haben, ob wir wollten das auch mit dem Master Coach machen. Und da haben wir schon vier, fünf alte Nationalmannschaftsspieler das gemacht letztes Jahr. Und ja, das hat ein Jahr gedauert. Aber das ist schon gut, wirklich das zu machen. Und natürlich ist das ja eine Lizenz. Dann kommt das später mit der Erfahrung als Trainer und das kommt nach und nach.
In Island wird das ja eh sehr groß geschrieben, ne? Trainerausbildung. Kann man sagen, vielleicht sogar ist ein bisschen wichtiger als in Deutschland sogar, oder? Dass das darauf geachtet wird, dass die Trainer gut ausgebildet sind, dass man ja immer ein gutes System, gutes Durchlässig, auch also hochqualifizierte Trainer auch im Nachwuchs hat, oder? Das ist in Island stärker als in Deutschland, oder?
Das weiß ich nicht, aber in Island ist das so, dass du hast in den Jugendbereich hast du auch sehr erfahrene Trainer dabei und das hat uns letzte, weiß nicht, 30, 35 Jahren schon geholfen. Wir bauen auch sehr gute Spieler auf und da haben, wenn du Bundesliga guckst, hast du schon 2, 3 Spieler, die ja zum Beispiel in Magdeburg spielen, die wirklich gute Handballer sind.
Ja, ich meine, das ist ja der Punkt. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass so viele Isländer gut Handball spielen können, abgesehen davon, dass es da natürlich zum Volkssport gehört. Aber muss man ja erstmal hinkriegen mit 380.000, 400.000 Einwohnern oder sowas, also so viel wie Wuppertal. Versuch mal aus Wuppertal so viele erstklassige Bundesligaspieler rauszukriegen. Bin ich gespannt, wer das machen soll.
Apropos Wuppertal, hören wir nochmal kurz rein. Ja, da war nochmal ordentlich Stimmung gestern in der Bude. Eine Kollegin von uns hat nachher mit ein paar Fans und Zuschauern in der Halle nach diesem Sieg gesprochen, wie die denn so drauf waren.
Ich bin total auf 100. Wir können jetzt feiern. Nein, es war schön, auch jetzt nach dem Spiel, dass alle noch da geblieben sind und dass auch wirklich so viele hier waren.
Wunderbar. Jetzt kann der Sonntagabend schön ausklingen.
Die Stimmung war sowieso das ganze Spiel toll. Also die Fans sind einfach super. Kann man nicht anders sagen.
Wie geht's uns?
Gut. Super. Sehr gut. Ja, sehr, sehr gut.
Ja, natürlich. Nach so einem tollen Spiel geht's einem immer gut.
Also es hat schon nochmal ein bisschen auch euphorisiert, ne? Also insgesamt ja auch ein gutes Zeichen für euch, dass die Halle wieder so voll war. Wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Was gab's noch so an Gesprächen nachher oder hast du dafür gestern keinen Kopf mehr?
Ich fand die Stimmung überragend gestern. Ich fand das wirklich schön, wenn Aaron Sessing reinkam, dass die Halle hat einfach ausgerastet. Das fand ich schon wirklich gut und schön. Auch für ihn, junge Spieler, talentierte Spieler. Und das hat vielleicht ihm gepusht, hat diese 6 oder 8 Minuten sehr gut gespielt, 7 Meter geholt und ein Tor gemacht. Und er war in dieser Phase war er schon wichtig für uns.
Hast du nochmal die Stimmung neu oder anders erlebt? Zumindest die Fans? Ja. Scheint sehr gut mitzugehen.
Also ich fand schon auch die Stimmung gegen Eisenach schon gut, quasi ja in alter Konstellation. Es war so ein auch so ein Schicksalsspiel gegen Eisenach, wo man danach ja dann eher das Gefühl hatte, den BRC dann auch abschreiben zu müssen. Da ist die Stimmung jetzt ein bisschen anders zum Glück. Aber da fand ich auch, dass schon gut, da hat die Halle auch gut gegengehalten gegen die ganzen Eisenacher Fans. Sie hatten ja wirklich viele dabei damals. Nur jetzt spürst du halt einfach, so eine Aufbruchmentalität, ne? Also das kommt jetzt wieder. Es war alles so ein, fand ich jetzt mal mit Ausnahme des Eisenach-Spiels, so ein kleines bisschen eingeschlafen. Es war so ein bisschen, oh, die Saison, die läuft aber wirklich gar nicht gut. Und dann alle warteten irgendwie auf die Wende und haben auf die Wende gehofft. Aber es war eben nicht so dieses, wir peitschen das Team jetzt zur Wende. Und jetzt ist es echt so ein wir glauben dran. Und das spürst du halt auch, von Rängen. Das ist einfach so. Also da hat man, Erlangen hatte auch, fand ich überraschend, hatten echt ein paar Leute dabei. Also sie haben den Ernst der Lage offensichtlich da auch verstanden. Aber die hat man da schon in Grund und Boden gebrüllt. Das lässt sich nicht anders beschreiben.
Jetzt muss ich mal den Realisten machen, was ja eigentlich sonst eher dein Part ist. Und ne, festhalten, trotz aller Freude über das Ergebnis gestern, aus alleiniger Kraft wird der BRC den Klassenerhalt nicht schaffen können. Was so alles passieren könnte, müsste, sollte, schauen wir uns gleich nochmal an. Vorher habe ich mir gedacht, das haben wir nämlich letztes Jahr bei dir noch nicht gemacht, Arnor, unseren kleinen Tempo-Fragenstoß, 10 Entweder-Oder-Fragen. Ganz banal, manchmal so ein bisschen zum Nachdenken und du entscheidest dich einfach, was dir persönlich näher liegt. Ja? Mhm. Okay, Tempo-Fragenstoß, 10 Fragen für Arnor. Und los. Sushi oder Steak?
Steak.
Wandern oder Radtour?
Radtour.
Filme oder Serien?
Serie.
Schweden oder Norwegen?
Norwegen.
Unter Wasser atmen oder fliegen können?
Fliegen.
Im Bett linke Seite oder rechte Seite?
Rechte Seite.
Mit Tieren reden können oder selbst ein Tier sein?
Tiere reden können.
Für einen Tag unsichtbar sein oder für einen Tag Gedanken lesen können?
Das Erste, was du gesagt hast.
Unsichtbar sein. Ja. Okay, ein Ghost. Für einen Monat lang ohne Internet leben oder einen Monat lang nicht duschen oder baden?
Ein Jahr ohne Internet.
Okay. Letzte Frage. Du stehst vor der Wahl. Du kannst 100 Fremde retten oder deine Familie retten aus einer gefährlichen Situation. Wie entscheidest du dich? Es geht nicht beides gleichzeitig.
Fremden retten?
100 Fremde?
Ja.
Also 100 fremde Menschen retten oder deine Familie?
Familie.
Okay.
Familie 1, 2 und 3. So funktioniert das.
Klare Antwort. Ich finde, das ist eine der Killerfrage, oder?
Ja. Also die ist schon hart für einen Sport-Podcast. Ne? Da wären wir schon philosophisch.
Ja, absolut. Aber komm. Wenn wir schon den Trainer da haben. Du hattest dich für Norwegen entschieden, ne? Ich überlege gerade. Warum?
So ähnliches Land wie Island vielleicht, mit vielen Bergen und ich denke schon, wegen das.
Okay. Und wenn du einen Tag unsichtbar bist, wo würdest du dann hin? Ghosten. Wen würdest du dann gerne mal unsichtbar, ohne dass er oder sie es merkt, begleiten wollen?
Boah, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht, wirklich.
Ich habe gerade spontan gedacht, ich würde gerne mal einen Tag lang unsichtbar meinen Sohn begleiten. So in so Situationen, wo du die so in der Schule oder in der Kita so nicht, wo sie eigentlich denken, dass du nicht dabei bist. Die einfach mal so ganz unbeobachtet.
Ach, da gibt es so viele Sachen. Für unsichtbar sein hätte ich so viele gute Zwecke.
Wir arbeiten weiter.
Ich möchte es jetzt hier nicht aufdröseln, alles. Aber hast du, egal.
Nee, sag ruhig.
Nee.
Lass dich
nein,
nicht.
Nein.
Tom, es darf hier jeder alles sagen.
Nee, das möchte ich nicht sagen.
Okay. Interessant. So, dann lass uns mal den kurzen Faktencheck machen, Tom. Also, Tabellensituation leicht optimiert, aber immer noch nicht optimal, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. 17 zu 43 Punkte hat der BRC jetzt auf Rang 17, zwei davor Erlangen mit 19 zu 41.
Und einer nur noch davor dann Eisenach, also drei vorm BRC.
Genau. Eisenach mit 20 zu 40, Erlangen 19 zu 41, der BRC mit 17 zu 43.
Und den Rest kann man realistisch nicht mehr kriegen, ne? Die haben mehr, ne? Mehr als 20.
Wetzlar wäre dann, Stuttgart mit 22 und Wetzlar mit 23 wäre dann auch davor.
Schon optimistisch, ja. Nee, also Eisenach oder Erlangen, denke ich, könnte man noch einholen.
Gehen wir mal auf die Optionen. Also für den BRC geht es jetzt am Donnerstag in Hamburg weiter. Danach kommen noch Lemgo zu Hause, Berlin auswärts und Flensburg zu Hause. Die Erlanger haben noch Melsungen, Magdeburg und Stuttgart, drei Heimspiele vor der Brust. Und das letzte Spiel dann auswärts in Hannover. Eisenach mit Balingen, Flensburg, Hamburg und Berlin unterwegs. Ich sag's mal verkürzt, egal wie man es rechnet, wenn man so die machbaren, schlagbaren Optionen durchrechnet, das wird ein enges Höschen.
Das wird auf jeden Fall eng, das ist ja klar. Ne? Aber das, ich meine, muss es ja werden, wenn man vor drei Wochen gesagt hat, der BRC steigt auf jeden Fall ab, ne? Also da zähle ich mich ja zu, dann ist dafür, für diese Perspektive, der BRC steigt auf jeden Fall ab, ist das doch jetzt herausragend gut, die Chancen, wie sie da stehen. Jetzt hat Eisenach einen mächtigen Dämpfer kassiert, finde ich, gegen Lemgo. Das ist so ein Spiel, das willst du dann zu Hause auch einfach holen, ne? Und dann wären sie ja fast gesichert gewesen und haben sie nicht. Jetzt müssen sie, glaube ich, nach Barling. Und Barling, da kann man jetzt sagen, ja, die sind ja Letzter, aber die muss man erstmal auswärts schlagen. Das muss man erstmal machen. Dann auch als Eisenach, auch wenn man halt jetzt schon wieder so diesen Hauch im Nacken eben spürt. Das wird kein Selbstläufer werden für die. Also ich glaube, da wird es schon interessant. Naja, und jetzt kann man halt als BRC natürlich auch mal in Ruhe gucken, was Erlangen am Mittwoch gegen Melsungen macht. Melsungen hat jetzt gerade zu Hause die Füchse geschlagen, auch sehr überzeugend gespielt. Wenn sie das jetzt mitnehmen, gegen Erlanger, die nun wirklich, ja, wo halt vielleicht jetzt diese leichte Verunsicherung jetzt auch ansetzt, die haben ja jetzt 6-mal in Folge verloren, Erlangen. Das war ja für die jetzt beim BRC das Spiel der Spiele so ein bisschen, also oder halt auch ein immens wichtiges Spiel für sie. Und haben sie verloren und ja, ob sie dann jetzt da die Wende schaffen, bin ich nicht sicher. Ne? Und dann fährst du als BRC nach Hamburg und guckst mal, was da geht. Und eventuell ist man Donnerstagabend schon punktgleich. Also ich glaube schon, wenn man jetzt weiter gewinnt, das muss man ja automatisch als BRC, dann hat man auch gute Chancen, das zu packen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen jetzt eine richtige Serie hinlegen, dass sie nochmal gewinnen können. Ja, natürlich. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sie alle Spiele verlieren, die Konkurrenz.
Hätte, könnte, sollte. Für dich, Arno, geht wahrscheinlich, ich ahne die Antwort, der Blick nur auf euch und auf das nächste Spiel.
Ich kann dir die Antwort sagen, ja. Wie der Arno.
Ja. Ja, ich bin total langweilig.
Ja, wir denken jetzt wirklich nur über die nächste Aufgabe nach, von Spiel zu Spiel. Das war damals.
Training zu Training.
Von Training
zu Training. Spiel zu Spiel.
Wir denken vom Aufstehen bis zum Mittagessen.
Ich weiß überhaupt nicht, was der 2. Juni für ein Wochentag ist, der letzte Spieltag. Ja, so solche Antworten werden jetzt kommen.
Genau, aber der 2. Mai ist ein Donnerstag, da geht es für euch nach Hamburg. Hamburg hat am Wochenende 26-35 in Stuttgart verloren. Was sagt dir jetzt der aktuelle Status, die Vorbereitung auf und für Hamburg?
Ja, ich habe gestern das Videoschnitt fertig gemacht und heute Abend fange ich an zu analysieren das Video. Aber was ich habe natürlich gesehen in diesem Video, spielen die schon offensive Abwehr. Die fangen an mit 6-0 und dann spielen sie so 6-0 Russisch, heißt das. Unangenehm Abwehr auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir müssen das ein bisschen mehr analysieren und dann morgen fangen wir an mit dem Training, mit den taktischen Sachen. Und dann schauen wir mal, was passiert am Donnerstag.
Was hältst du möglich in Hamburg oder worauf wird es aus deiner Sicht ankommen?
Ja, Hamburg ist so ein bisschen eine Wildcard. Also die hatten eine gute Serie am Laufen und jetzt verlieren sie mit 9 Toren. Er war auswärts, ne? In Stuttgart.
In Stuttgart.
Aber also schon sehr deutlich. Weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es steht ja noch im Raum.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau.
Es steht ja noch im Raum, dass sie bis Freitag, meine ich, 3. Mai, eine Liquiditätslücke schließen müssen, der Verein, um die Lizenz abschließend zu erhalten. Wenn diese Lücke nicht geschlossen wird, gilt die Lizenz als nicht erteilt. Wenn die Lizenz nicht erteilt wird, würde der Tabellen-17. In der Handball-Bundesliga bleiben, der aktuell Bergischer HC heißt. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Dynamik in dieser ganzen Geschichte. Und wer weiß schon, was da passiert. Nach außen hin gibt sich Hamburg extrem gelassen. Ja, das Geld, das treiben wir schon auf. Wir freuen uns auf eine neue Saison in der Handball-Bundesliga. Aber ich habe das Gefühl, dass im Hintergrund da doch eine Menge brodelt. Und bin da nicht so sicher, dass das so ein Selbstläufer wird bis Freitag. Wer weiß, was da noch alles passiert und wie dann auch am Freitag, also was dann da für eine Entscheidung kommt. Ja, von daher, das ist so ein bisschen, das steht halt auch irgendwie so über dem Spiel. Und dann weißt du es ja nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel Spieler schon wissen würden, ja, hier gehen jetzt die Lichter aus oder sowas, wirklich nur hypothetisch, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Hamburg jetzt eine besonders herausragende Leistung am Donnerstagabend bringt. Ja, Es kann aber auch ganz anders laufen, dass sie aus Trotz besonders gut spielen oder so, dass man einfach nochmal einen raushaut, auch möglich. Also ja, oder es ist einfach wirklich alles ganz normal und dann denke ich schon, dass man als BHC gegen Hamburg eine Chance hat, speziell, weil sie halt sehr wechselhaft sind. Jetzt war es zuletzt nicht so eine ganz so gute Leistung. Vorher hätte ich gedacht, ist schon eher schwierig, gegen sie zu gewinnen momentan. Aber es ist halt sowieso so als BHC, du guckst halt, denke ich, doch gerade etwas stärker auf dich selbst und willst halt diese Euphorie wieder mitnehmen, irgendwie diesen Kampf mitnehmen. Und dann glaube ich, dann geht schon was. Also ich glaube, da geht fast in jedem Spiel momentan was, wenn es nicht auswärts in Magdeburg ist. Aber das hat man ja zum Glück schon hinter sich gebracht.
Also die nächsten zwei Spiele, das Hamburg-Spiel auswärts und danach Lemgo dann am Pfingstsonntag ist es, glaube ich, ne? Zu Hause TBV Lemgo. Das wird schon mal ein wichtiger Meilenstein sein. Also wenn eines dieser beiden oder beide Spiele verloren gehen, dann, glaube ich, wird die Hoffnung schon wieder deutlicher schwinden. Hast du mal so weiter durchkalkuliert? Also müssen sich die Fans wirklich auf Zittern bis zum letzten Spieltag einstellen? Hast du eine grobe Abschätzung, wann es klar sein könnte? Oder wird es wirklich bis zum letzten Spieltag möglicherweise noch heiß umkämpft sein?
Herr Thorsten, ich habe dir vor zwei Wochen gesagt, der BHC ist abgestiegen. Was ist meine Prognose in dieser Hinsicht schon wert? Also diese ganze Rechnerei, der gewinnt gegen den, der sollte gegen den gewinnen und so, das geht sowieso nie auf. Das geht einfach nie auf. Und das geht erst recht nie auf an den letzten Spieltagen. Ja, da passieren dann einfach auch Dinge. Da tut dann meine Mannschaft runterher, für die es nicht mal um ganz so viel geht. Und plötzlich verlieren die überraschend gegen den Tabellen. 17., 18., was weiß ich. Ja, das ist halt manchmal auch einfach so ein, wenn der Kopf dann nicht mehr so ganz da ist. Es gibt ja Leute, die sagen, Handball ist 40% Taktik und 60% purer Kampf. Ja, da ist dann natürlich einfach viel drin, ne? Wenn eine Mannschaft diesen puren Kampf nicht mehr auf die Platte bringt. Von daher ist das wirklich müßig, darüber nachzudenken. Ne? Weil man kann auch nicht sagen, der BHC fährt nach Berlin und verliert auf jeden Fall in Berlin. Das kann man nicht sagen. Nominell ist das natürlich so. Ja, aber wer weiß, vielleicht, jetzt hat Berlin, glaube ich, 4 Punkte Abstand zum SC Magdeburg nach oben. Also deutscher Meister werden sie wahrscheinlich nicht mehr. Und haben, glaube ich, 4 Punkte Abstand auf Flensburg als Dritten. Also die werden wahrscheinlich safe Zweiter sein. Vielleicht sind sie an diesem vorletzten Spieltag schon ganz sicher Zweiter. Und wer weiß, ja, wenn es da nicht mehr um alles geht, klar, die wollen sich auch schön von ihren Fans verabschieden, aber dann kommt da so ein BRC mit dem Messer zwischen den Zähnen, da weißt du nie, was passiert.
Fanfrage, das weißt du bestimmt. Gesetzt den Fall, könnte zum Beispiel passieren, wenn Erlangen jetzt nur noch gegen Stuttgart gewinnt, der BRC aber gegen Hamburg und Lemgo gewinnt und ansonsten nix, dann wären beide Stand heute punktgleich, wenn wir jetzt mal nur auf Erlangen und den BRC schauen.
Ja.
Was gilt dann? Tore, ja. Hinspieldifferenz, was gilt bei Punktgleichheit?
Tordifferenz. Okay. Und das sind, glaube ich, aktuell +6 Erlangen, wenn ich nicht irre. Ich meine, es waren gestern 12, jetzt hat man die mit 3 geschlagen, müssen sie noch Erlangen einen Vorteil von 6 Toren haben. Da du 2 Tore aufholst, sind natürlich die 6, also in deiner Rechnung, holst du 2 Punkte auf. Das heißt, dann kannst du auch 6 Tore aufholen.
Hm.
Ne?
Okay.
Alles möglich.
Alles möglich. Okay. Weitere Hörerfrage gerade noch ganz spontan gekommen. Arno, bekommst du jetzt eigentlich mehr Geld? Kam gerade ganz spontan als Hörerfrage.
Geld für was?
Für deine zusätzliche Verantwortung, die du jetzt trägst. Allein die aufgerissenen Augen von Arnold. Es war eigentlich wirklich eine Frage von Hörern.
Ja, ich habe das gesehen, dass es da gerade aufgeploppt ist.
Ja, genau. Mail hier gerade während dieses Podcastes. Ne, schreiben die Menschen ja auch live hier in den Podcast rein. Hast du eigentlich mal in die Mannschaft gehört, ob es irgendwelche...
Nein.
Nein. Nicht getraut.
Ich wollte die gute Stimmung jetzt nicht dämpfen.
Dann würde ich sagen, biegen wir so langsam auf die
Aber wir können ja trotzdem ein. Was klären.
Ja.
Wird jetzt wieder mehr Fußball gespielt?
Mehr Fußball?
Ja, im Training.
Vielleicht ein bisschen mehr. Aber wenn wir Fußball spielen, dann ist das maximal 10, 12 Minuten.
Ja, nicht mehr. Aber schon vor jeder Einheit jetzt?
Seit letzter Woche ja. Aber vielleicht morgen nicht. Ich weiß nicht.
Trainerantwort.
So, sehr gut. Ja. Sehr gut. Personell, gestern alle soweit heil rausgekommen oder wie, womit gehst du aus, mit wem du für Donnerstag planen kannst?
Ja, die Spieler, die gestern da waren, sind fit. Natürlich haben die kleine Schwierigkeiten nach dem Spiel, das ist normal. Deswegen war das gut für uns, dass wir heute kein Training haben. Und dann ist morgen ein Abschlusstraining und dann Mittwoch nochmal Abschlusstraining. Und dann gucken wir, welche Spieler nach Hamburg kommt.
Die Rollenverteilung zwischen dir und Markus, Markus Pütz, hast du erklärt. Gib uns so kurz einen Einblick, was ist genau der Part von Fabi Gutbrot, der auch noch mit Part of the Gang ist?
Ja, Fabian ist sehr wichtig. Er hat zum Beispiel die Tipps den Jungs gegeben, wenn die zum Bank kommen, zum Beispiel wenn Thomas oder Mess auf den Bank kommen, wenn wir Abwehrangriff wechseln. Fabian hat schon lange Handball gespielt und hat schon Ahnung über Handball, das ist keine Frage. 13, 14 Jahre Profispieler und ja, das ist das gut, dass Fabian Gutbrot auf der Bank ist, auf jeden Fall.
Ich hätte auch noch eine Frage und zwar, ja, ihr seid keine Magier, aber was habt ihr denn mit dem Mess Andersen gemacht? Der ist ja wirklich, der hat ja in Baling schon, hat er nicht so viel Glück gehabt, sagen wir es mal so, aber hat er war schon viel auffälliger wieder und jetzt gestern richtig gutes Spiel gegen Erlangen. Vielleicht zwei technische Fehler oder so, gut, kommt vor, aber 7 Tore, 4 Assists. Was mit ihm passiert? Also ganz allgemein gefragt.
Ich fand, der Mess Andersson hat sehr gut gegen Balingen gespielt sogar. Er hat 3 Tore gemacht, okay, er hat ein paar Fehler gemacht in Angriff, aber was er hat gezeigt in die Abwehr, das hat uns sehr viel geholfen. Und ja, ich denke, das hat ihm einfach Selbstvertrauen gegeben nach dem Spiel gegen Balingen. Und gestern hat er wirklich, wirklich gut gespielt. Und was haben wir gemacht? Weiß nicht.
Wenn du sagst, er hat in Balingen auch in der Abwehr gut gespielt, dann muss man erstmal spielen. Das hat er, glaube ich, sonst lange Zeit nicht gemacht. Vielleicht ist das das Rezept gewesen?
Vielleicht, weiß nicht. Aber ich bin nicht in Mess Andersons Kopf.
Ja.
Aber Selbstvertrauen gehört auch dazu im Sport.
Und das hat er sich in der Abwehr geholt, oder? Vielleicht.
Ja, okay. Vielleicht.
Ja, gut. Dann Lano ist nicht so leicht aus der Reserve zu
machen. Nein. Der Iceman bleibt sich treu.
Vielleicht noch ein Wort zu Peter gestern? Peter Johannesson?
Ja, Peter kam rein und hat einen Ball gehalten in der ersten Halbzeit. Dann hat der zweite Halbzeit angefangen und der war schon richtig heiß gestern. 8 Bälle, denke ich, zweite Halbzeit gehalten. Und wenn Peter Johannesson heiß ist, dann ist er schon heiß.
War ein Faktor, ne?
Ja, genau.
Ist auch schön zu sehen, ne?
Ja,
dass jetzt wieder alle so, ne, da kommen ganz viele Spieler, die lange gar keine große Rolle mehr gespielt haben und haben wieder richtig Anteil. Ne?
Ja, aber guck mal, in Balingen war Rudi ein Faktor für uns, hat viele Bälle in zweiter Halbzeit gehalten, jetzt Peter. Ja, wir sind einfach wie ein Mann, alle zusammen. Und das finde ich schon wirklich schön.
Da habe ich noch ein Zitat rausgekratzt. Wir sind wie ein Mann.
Und wenn Peter Johannesson heiß ist, dann ist er heiß.
Ja.
Es lässt sich fast nicht mehr toppen an Schlusswörtern.
Es ist nicht vorbei, bevor es vorbei ist.
So, lasst uns noch kurz in eure Köpfe gucken und mit einem Tipp rausgehen für Hamburg. Arno.
Ich habe letztes Mal und vorletztes Mal gar nichts gesagt, deswegen macht ihr da beide wie immer.
Ich hab's mit der Überfalltaktik versucht, aber es hat wieder nicht.
Als Trainer darfst du ablehnen. Das ist okay. Er hat ja zu viel Einfluss aufs Ergebnis. Dann kann er das ja steuern, dass er die Wette gewinnt. Ne? Das wäre nicht gut.
Dann musst du Tom.
Ja, 25 Gegentore. Das,
okay,
das ist gesetzt.
So, plus
29 selber. 30 nicht, weil das kostet einen Kasten für die Mannschaftskasse. Deswegen mache ich nur 29. 29, 25.
Okay, dann mache ich es diesmal andersrum als beim letzten Mal. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Kiste und gehe auf das 26, 25.
Auch möglich. Ja. Ist Sport, ist alles möglich.
Ja, aber für den Fall, dass wir uns in dieser Saison im Podcast nicht mehr hören, wir sind schon sehr gespannt, in welcher Rolle werde ich im nächsten Jahr.
Ja, vielleicht Physiotherapeut.
Bist du da dran?
Nein, das war nur Spaß.
Nebenbei Zusatzausbildung noch gemacht, um sich alle Optionen offen zu halten.
Arno, traue ich zu. Auf einmal höre ich, der Mann hat Mastercoach-Lizenz. Was? Hat er nicht gerade die C-Lizenz gemacht? Okay.
Ja. Grüß die Mannschaft, alles Gute, wir drücken die Daumen.
Danke.
Und sind bei euch. Danke, Tom.
Ich danke auch.
Gute Woche allerseits. Wir hören uns.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.